Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Das Thema die Furcht des Herrn ist ein Thema, das mich schon sehr lang beschäftigt und sehr intensiv beschäftigt immer wieder. Es ist ein Thema, wo ich selber auch noch sehr, sehr stark am Lernen bin. Also wir haben vorher auch im Vorgebet irgendwie drüber geredet. Das ist ein Thema, das uns, das wir irgendwie nur auf der Oberfläche bisher berührt haben. Und ich glaube, wenn ich für mich spreche, dann kann ich auch wirklich für den Leib Christi in Deutschland sprechen, dass wir als Leib Christi in diesem Bereich wirklich einen großen Wachstumsbedarf haben. Und deswegen habe ich gedacht, ich fange einfach mal an und wir schauen, was passiert. Der Herr muss kommen und muss sich zeigen, muss uns begegnen, muss das für uns erlebbar machen und real machen, sonst sind es nur Worte und die nützen uns nichts. Es geht nicht um Informationen, um irgendwie etwas Neues oder so. Ich denke, ganz vieles von dem, was ich heute sagen werde, ist euch bekannt. Aber es geht darum, dass wir eine Offenbarung drüber bekommen vom Herrn. Offenbarung bedeutet, es ist eine Erkenntnis, die der Herr uns schenkt. Es ist wie, als wenn er einen Schleier wegzieht von unseren Augen, dass wir Sachen sehen, die wir vorher nicht sehen konnten. Das ist übrigens auch dieses Wort im Griechischen, Apokalypse, das heißt etwas enthüllen. Es hat auch diese Bedeutung, etwas enthüllen. Und genau das brauchen wir, dass der Herr uns genau dieses Thema enthüllt. Und ich habe eine schöne Definition gefunden, die mir ganz gut gefallen hat. Was ist denn die Furcht des Herrn? Von dem Theologen Wolfhard Pannenberg. Der hat geschrieben, Gott fürchten, das heißt, Gott als Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt und als den Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. Das ist sehr, sehr viel Wahrheit in sehr schöne Worte gefasst. Und das könnt ihr einfach zu Hause nochmal durchlesen und drüber nachdenken. Das ist ein sehr, sehr gehaltvoller Satz. Gott fürchten heißt, Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt. Das ist wirklich wahr. Der Herr ist unser Schöpfer, der hat uns gemacht und der Herr erhält uns am Leben. Er erhält dich in diesem Moment am Leben. Wenn er das nicht tun würde, wärst du jetzt tot. Was soll ich machen? Okay, dann muss ich das näher zu mir hin tun, sonst sehe ich nichts. Okay. Er ist der, der dir seinen Lebensatem sozusagen eingehaucht hat und er erhält dich jetzt im Moment am Leben. Er ist der Herr über Leben und Tod. Das finde ich wahnsinnig beruhigend. Der Herr ist der Herr über Leben und Tod. Gut, die Furcht des Herrn ist eine Voraussetzung für ganz viele Verheißungen in der Bibel. Und ich lese euch ein paar vor. Einige habe ich euch auf das Skript geschrieben, aber nicht alle, weil sonst wäre das ein dreiseitiges Skript geworden, hätte ich Ärger gekriegt, weil wir dann ein zweites Blatt gebraucht hätten. Psalm 34, Vers 8. Und 10. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir lieben diese Verheißungen total. Keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr lagert sich um mich her, der beschützt mich und so weiter. Ist alles, was ich brauche. Aber wir vergessen meistens, dass es verknüpft ist mit der Furcht des Herrn. Es gehört zusammen, es ist untrennbar. Genauso im nächsten Psalm 112, 1-2. Halleluja, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Ja, das wollen wir alle, stimmt's? Das ist das, was wir wollen, dafür beten wir, dafür glauben wir. Aber es hat was damit zu tun, dass wir lernen, den Herrn zu fürchten. Psalm 25, 12 und 14. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Ganz viele Verheißungen übrigens, was unsere Kinder betrifft, die Generationen nach uns, sind total verbunden mit der Furcht des Herrn. Also ich will euch das ein bisschen schmackhaft machen. Ich will euch jetzt irgendwie ein bisschen da verlocken, dass euch das ein tolles Thema erscheint, dass ihr das auch unbedingt haben wollt. Und dann werden wir näher anschauen, was das bedeutet. Aber dann seid ihr schon quasi hooked und dann wollt ihr das schon. Das ist jetzt so ein bisschen meine Strategie. Psalm 103, Vers 11, 13 und 17. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Das hast du vergessen, Johannes, in deinem Song. Nächstes Mal. Über denen, die ihn fürchten, ja, so hoch der Himmel ist. Wer hat es schon mal gesungen? Es ist für die, die ihn fürchten. Für die, die ihn fürchten. Für die anderen. Blöd. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Vers 17, die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Da haben wir es wieder. Die Kinder sind gesegnet. Das merke ich übrigens auch. Ich habe ein paar Freunde, die kennen den Herrn nicht, noch nicht. Aber in dem Leben von einer besonderen Person, die mir sehr viel bedeutet, sehe ich, dass sie aufgrund von bestimmten Sachen, die sie lebt, zum Beispiel, dass sie total eine Liebe hat für Israel und dass sie gute Werte hat, dass sie irgendwie ein gutes Gespür hat. Das ist so eine Art Gottesfurcht. Also das ist so schon mal der Anfang von Gottesfurcht bei einem Menschen, der den Herrn gar nicht kennt. Und ich merke, wie das in ihrem Leben selbst schon Segenströme freisetzt. Ist wirklich erstaunlich. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Oder Sprüche 10, 27. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Okay, jetzt sind wir uns einig, das ist was Tolles und wir wollen das haben, okay? Könnt ihr mal sagen, Amen. Das will ich haben. Gut, jetzt kommen die Voraussetzungen. Erstens, der erste Punkt, den ich auf eurem Skript auch habe, die Furcht des Herrn ist die Erkenntnis des Heiligen Gottes. Und da geht alles nur um diese eine Frage, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen, nämlich Gottes, die Erkenntnis Gottes, ist Einsicht. Die Erkenntnis des Heiligen Gottes ist Einsicht. Und wisst ihr, was interessant ist? Im Himmel ist ja Tag und Nacht Lobpreis um den Thron Gottes, lesen wir in Offenbarung. Und da wird nicht etwa gerufen, der Herr ist Liebe, oder der Herr ist gut, oder der Herr ist schön, sondern es wird gerufen, der Herr ist heilig. Und wenn man das mal genau betrachtet, es wird auch nicht geflüstert, der Herr ist heilig, es wird gerufen, es wird wie rausgeschrien bei Tag und bei Nacht, heilig ist der Herr. Diese vier lebendigen Wesen mit diesen unzähligen Augen, vorne, hinten, oben, unten, die diese Augen offensichtlich brauchen, um den Herrn irgendwie nur ein Stück weit erfassen zu können, die natürliche Reaktion der Tatsache, dass sie den Herrn sehen, ist, dass sie schreien, heilig ist der Herr. Das ist das, was passiert, wenn du den Herrn siehst. Und heilig ist etwas, was man auch beschreiben könnte mit den Worten anders. Heilig heißt anders, eine andere Kategorie, nicht kompatibel mit uns. Gott ist ganz anders als wir. Gott ist kein Geschöpf. Gott ist der Ursprung alles Lebens, der Ursprung aller Dinge. Gott ist der Schöpfer. Gott ist anders als wir. Gott ist eine komplett andere Kategorie. Und in Hebräer 12 lesen wir, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und wenn man das mal wörtlich nimmt, kann man sich vorstellen, so ein verzehrendes Feuer, das ist ein Feuer, das unheimlich heiß ist. Und wenn du diesem Feuer nahe kommst, dann verbrennst du dich. Und dieses verzehrende Feuer Gottes, ich nehme einfach mal so ein paar Fantasiezahlen, einfach, dass wir es uns besser vorstellen können. Ein verzehrendes Feuer hat mindestens 1000 Grad oder noch mehr, 100 Millionen Grad Celsius oder noch mehr, keine Ahnung, Aber wir, das weiß ich zufällig, wir haben 37 Grad Celsius, stimmt's? 37 Grad. Was passiert mit 37 Grad, wenn du zu 100 Millionen Grad Celsius kommst? Du verglühst, du hast keine Chance. Und das ist der Zustand, in dem ein Mensch sich gegenüber Gott befindet. Gott ist eine ganz andere Kategorie als du und ich. Gott ist heilig. Gott ist nicht dein Kumpel. Und es brauchte etwas komplett Radikales, etwas komplett noch nie Gehörtes und Unerhörtes, nämlich dass ein Wunder passieren musste, dass diese vergängliche Schöpfung feuerfest gemacht werden musste, damit wir überhaupt eine Beziehung zu diesem Gott haben können, der ein verzehrendes Feuer ist. Und es hat Jesus sein Leben gekostet. Es hat Gott sein Leben gekostet, ja. Es hat alles gekostet. Das ist dramatisch, das ist kein Spiel. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus Josua 5, 13 bis 15. Das war in der Nacht vor einer Schlacht, vor der Schlacht um Jericho, glaube ich, da heißt es. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach: Nein. Okay, das war jetzt eine nicht offene Frage, die Josua gestellt hat. Da kann man nicht mit Nein drauf antworten. Bist du für uns oder für unsere Feinde? Das waren die zwei Kategorien, in denen Josua denken konnte. Das waren die zwei Realitäten, in denen er gelebt hat. Und dann kommt dieser Mann und sagt einfach Nein. Sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Da bricht Gott in das Leben von Josua hinein und konfrontiert ihn mit der Tatsache, dass sein Horizont komplett begrenzt ist. Aber Gott lässt sich nicht vor deinen Karren spannen. Gott lässt sich nicht in diese zwei Kategorien spannen. Bist du für mich oder bist du gegen mich? Gott ist Gott. Und die einzige mögliche Antwort und Reaktion auf diese Tatsache, dass Gott Gott ist, ist, dass du dich beugst vor ihm, dass du dich unterwirfst, dass du ihn anbetest, dass du sagst: Herr, rede, dein Knecht hört. Weil Gott ist Gott, eine andere Kategorie. So, was ist dein Gottesbild? Wer ist dein Jesus? Gott ist nicht dazu da, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Gott ist nicht irgendwie so ein Flaschengeist, den du mal rauslässt und sagst: Jetzt wünsche ich mir dies oder jenes. Aber Leute, wir behandeln ihn oft so, stimmt's? Ich muss sagen, ich behandle ihn manchmal so. Ich glaube, da braucht es eine radikale Umkehr bei uns. Da braucht es ein radikales Umdenken. Gott ist nicht dafür da, um dir deine Lebensqualität zu verbessern. Hey, wir sind in der westlichen Welt, wir sind verseucht in unserem Denken. Vergessen wir das nicht. Vergiss das nicht. Das, was du für normal hältst, bei uns im Zeitgeist, ist nicht normal. Wir sind hier in der westlichen Welt komplett verseucht von einem narzisstischen, egozentrischen Weltbild, wo es nur um uns geht und unsere kleinen Wehwehchen. Wir haben die wenigsten Probleme von allen Menschen auf der ganzen Welt, aber wir sind die, die am meisten jammern. Im Psalm 2, Vers 10 folgende heißt es, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und ich spreche euch an, ihr seid auch alles kleine Könige, ihr herrscht in eurem Lebensbereich, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Ich lese euch das einfach vor, weil ich glaube, wir müssen mal konfrontiert werden, mich eingeschlossen, mit dieser Realität der Heiligkeit Gottes, mit dieser Realität, um was es eigentlich geht in diesem Leben. Und wir müssen lernen, Buße zu tun, umzukehren, umzudenken von diesem verseuchten Denken, in dem wir immer noch feststecken und wo wir merken, wie unser Fleisch ausschlägt, wenn es da konfrontiert wird, genau an dieser Stelle. Ja. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Lass uns verstehen, dass dieser Gott, dem wir dienen, ja, er ist Liebe. Ja, natürlich, er ist unendlich geduldig mit dir. Er hat Erbarmen mit dir. Ja, er hat Geduld, bis du diese Lektion endlich gelernt hast, die du seit 10 Jahren immer noch nicht gelernt hast. Aber weißt du was? Es gibt auch einen anderen Aspekt. Dieser Gott ist so heilig und er ist so gut und er hat es komplett verdient, dass du dich ein bisschen zusammenreißt. Ja. Ja. Lukas 12, 2 bis 9. Es ist aber nichts verdeckt, Jesus spricht. Es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Huch. Das bedeutet, alles, was du denkst, alles, was du tust, was kein Mensch weiß, wird bekannt werden. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Außer die Dinge, die du als Sünde dem Herrn bekannt hast und er dir vergeben hat, die sind ausgelöscht. Aber alles andere wird von den Dächern posaunt werden. Sagt Jesus, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Wen meint er damit? Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Fürchtet Menschen nicht. Fürchtet Menschen nicht. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Und da spricht es über Gott. Der Teufel hat nicht die Macht, dich in die Hölle zu werfen. Der Teufel wird selber in die Hölle geworfen. Das ist der Herr. Der Herr ist der einzige Richter, der sagen darf, Hölle oder Himmel. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Was ist das Problem? Fürchtet aber den, der die Macht besitzt, in die Hölle zu werfen, weil er der Richter ist. Und er ist der einzige gerechte Richter. Er kennt die ganze Story, die ganze. Er kennt alles von dir. Er kennt deinen Schmerz. Er weiß, was du schon können kannst. Ja, deswegen ist er ja auch barmherzig. Aber er weiß ganz genau, was Sache ist. Und dem kannst du nichts vormachen. Und da zählen keine Entschuldigungen mehr. Wenn du vor diesem Mann mit den Augen wie Feuer stehst, wird alles offenbar werden, alles. Und den sollst du fürchten. Den sollst du fürchten, nicht weil er Freude dran hat, dich in die Hölle zu werfen, sondern weil er entscheidet. Er ist der, der die Entscheidungen trifft. Er ist der Richter, er ist der König. Es geht nur um ihn. Leute, es ist völlig wurscht, was dein Chef, dein Freund, dein Ehemann, dein sonst irgendwas von dir erwartet. Moment, jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen. Fast schon. Wenn du vor dem Thron Gottes stehst, kannst du nichts sagen, aber ich habe nur das gemacht, was mein Chef mir gesagt hat. Das zählt nicht. Das zählt nicht, sondern du bist nur vor dem Thron Gottes Rechenschaft schuldig von dem, was Gott von dir gewollt hat zu tun. Ja, wenn dein Chef zu dir sagt, ja, aber was auch immer. Es geht drum, mein Chef sagt nur tolle Sachen, nur. Aber letztendlich nützt mir das auch nichts, wenn ich vor dem Herrn stehe und ich habe alles gemacht, was Johannes von mir wollte und der Herr sagt, aber ich wollte eigentlich, dass du was ganz anderes machst. Versteht ihr? Es kommt nur auf diesen einen Richter an, der beurteilen kann und der das Urteil fällen wird und er wird es fällen. Und das ist das, was wir so oft nicht vor Augen haben. Es kommt dieser Tag, wo alles offenbar wird, alles. So. Und dann geht's weiter. Ich finde es ja immer so süß, wie Jesus das dann gleich wieder auch einbettet in den ganzen Kontext von Gottes Liebe für Menschen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind gezählt. In dem Zusammenhang, ja, fürchtet diesen Richter, weil er hat sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt. Und warum? Weil ihn alles interessiert, was dich betrifft. Weil er dich wirklich liebt. Aber er ist auch der gerechte Richter. Und er wird nicht die Augen zudrücken und sagen, naja, der war doch immer so nett. Oder so. Das zählt dann nicht mehr, da zählt nur noch, hast du dich diesem Gott ausgeliefert? Hast du alles ausgeliefert? Hast du nichts zurückgehalten? Hast du dich ganz hingegeben? Hast du gesagt, ich will lernen, dich zu lieben? Ich will lernen, dich zu verstehen? Ich will lernen, deine Wege zu gehen? Darauf kommt es an. Und darauf reagiert der Herr. Und das Blut Jesu reicht aus für jede Sünde. So fürchte nicht die Sünde, aber hasse das Böse. Da kommen wir nachher noch drauf. Und dann geht's weiter. Also alle Haare deines Kopfes sind gezählt. Heute aktuell, Stand jetzt, 20.49 Uhr. Der Herr weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Das heißt nicht, Petrus, ihr kennt Petrus, hat den Herrn 3-mal verleugnet und er hat Vergebung empfangen dafür. Es heißt nicht, dass du dafür keine Vergebung empfangen kannst. Es heißt nur, sieh die Relation, was ist ein Mensch im Vergleich zu Gott? Fürchte nicht diesen Menschen, fürchte Gott. Und ich sage dir, es ist kein Spiel, das wir spielen. Und ich glaube, wir spielen alle noch Sandkastenspiele, wirklich, mich inklusive. Aber ich will lernen, ich will wachsen, ich will lernen, diesen Lauf auf dieser Erde so zu laufen, dass ich den Siegeskranz bekomme. Und ich sage dir, du hast nur einen Durchgang. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt mache ich mal einen Probelauf und dann machen wir es ernst, sondern du hast nur diesen einen Lauf auf der Erde und du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Im 18. Jahrhundert gab es einen Erweckungsprediger namens Charles Finney, der hat eine enorme Erweckung ausgelöst. Oder hatte die Gnade in dieser Zeit einfach vom Herrn erwählt zu sein, dort zu predigen, dort zu dienen. Aber da war total Kraft Gottes auf seinem Leben. Und man berichtet, wenn er in einer Stadt war, kam es vor, dass die Leute aufgehört haben zu arbeiten in den Fabriken. Die sind auf die Knie gefallen, haben laut ihre Sünden bekannt, alle gleichzeitig, und haben um Gnade geschrien, dass sie nicht verloren gehen, weil das Licht so hell war, weil die Furcht des Herrn auf diese Stadt gefallen ist. Das ist die Furcht des Herrn. Das ist aber die Realität, Leute. Wir sind einfach nur in einer Illusion. Wir sind unter der Nebelmaschine des Feindes eingenebelt und sehen das halt gerade nicht. Aber das ist die Realität. So ist es wirklich. Und ich freue mich auf diese Zeit. Wir gehen da drauf zu. Ich glaube das. Wir beten dafür, dass Erweckung kommt in Deutschland. Wir beten dafür, dass das Licht so hell wird und dass die Furcht des Herrn auf dem Leib Christi zuerst und dann in der ganzen Stadt und im ganzen Land so stark präsent ist, dass die Leute ihre Sünde körperlich als Schmerzen spüren und sie loswerden wollen. Ich habe das schon mal erlebt. Da war ich in einer Konferenz und da ging es auch um die Furcht des Herrn und der Leiter der Konferenz hat den Geist der Furcht des Herrn eingeladen zu kommen. Und das werden wir heute auch noch machen. Und dann kam der Geist der Furcht des Herrn in die Versammlung. Jetzt kann jemand noch schnell gehen, der Angst hat. Also es war nicht so, dass Leute die Sünden bekannt haben. Aber es kann ja heute anfangen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber es war definitiv so, dass wir alle auf unsere Knie gefallen sind und keiner hat gesagt, so jetzt kniet euch mal hin, sondern das war einfach so, weil der Herr so da war mit so einer Heiligkeit, mit so einem Gewicht von seiner Gegenwart und wir haben Sünde gesehen, wie sie wirklich ist. Eklig, hässlich, schmutzig und es hat fast körperlich wehgetan. Das zu spüren und das ist Gnade. Hey, das ist so Gnade, wenn wir das mal erleben, wenn wir in dieser Realität leben, weil das ist so. Sünde bringt Tod und Furcht des Herrn bringt Leben. Und wir brauchen das, wir brauchen diese Gnade. Und ich freue mich auf den Tag, wenn es passiert, dass Menschen ihre Sünden bekennen und das gerade egal ist, wer es hört, ja, weil du willst einfach nur frei werden davon, du willst einfach nur, dass der Herr dich reinigt, dass das Blut des Lammes dich abwäscht und dass du errettet bist. Darum geht es. Unser Stolz, der darf gern zerbrechen. Den können wir sowieso nicht mitnehmen. Der hat keine Belohnung. So, das ist die Furcht des Herrn, den heiligen Gott zu erkennen, den heiligen Gott zu sehen. Ihr kennt vielleicht C.S. Lewis, der hat ganz schöne Bücher geschrieben und hat zum Beispiel auch die Chroniken von Narnia geschrieben und da ist wie so eine Allegorie auf das Reich Gottes und da wird Jesus quasi ist ein Löwe namens Aslan und da gibt es eine Szene, die mich sehr berührt hat und zwar fragen da, also die Kinder, das sind so Kinder, die kommen in dieses Land Narnia und hören immer von diesem Löwen Aslan und sie fragen dann, oh, das ist ein Löwe, ist der denn sicher? Ist es sicher, einem Löwen gegenüber zu stehen als Kind, als Menschenkind? Und dann sagt die Person, die die Fragen der Kinder, die Kinder ein bisschen begleitet, nein, ist nicht sicher. Er ist kein zahmer Löwe. Aber er ist gut. Aber ich sag dir eins, Nachfolge Jesu wird dich alles kosten. Alles. Deine selbstgebastelte Sicherheit, deinen Stolz, deinen Ruf, manche Freundschaften und vor allem deine Bequemlichkeit. Nachfolge Jesu ist nicht nebenbei zu machen. Nachfolge Jesu kostet uns alles. Und es ist es so wert. Das ist es so wert. Gott muss gefürchtet und angebetet werden, selbst wenn er nicht gut wäre, weil er der Schöpfer ist. Schau, wenn du ein Bild malst, dann hast du das gemalt. Es ist dein Werk und du kannst damit machen, was du willst. Stimmt's? Gott hat dich geschaffen. Gott kann mit dir machen, was er will. Gott kann mit dir machen, was er will. Und es ist gut für dich, wenn du es ihm erlaubst, dass er alles tun kann, was er will. Es ist gut für dich. Wenn du zurückhältst, dann wird dein Leben unendlich mühselig. Unendlich mühselig. Aber wenn du alles auf den Altar legst, dann kriegst du all die Verheißungen. dann hast du das, was du eigentlich gesucht hast. Dann hast du eine tolle Lebensqualität. Dann bist du frei. Dann kannst du lieben. Dann kannst du Liebe empfangen. Dann bist du voller Kraft und Freude. Dann hast du ein langes Leben und deine Kinder sind gesegnet und gehen mit dem Herrn. Also, die Furcht des Herrn heißt, den Heiligen zu erkennen. Zweiter Punkt. Die Furcht des Herrn heißt, Gott zu vertrauen. Sprüche 14, 26 und 27. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Ich habe euch hier eine Definition aufgeschrieben, die ich von Monika Flach habe, fand ich total toll. Glaube ist Loyalität zu Gott. Gott gefällt es, dass wir aus Glauben leben. Dieser heilige Gott und sein ganzes Königreich haben nur ein Problem für uns, es ist unsichtbar. Und wir müssen lernen, im Glauben zu leben, im Glauben zu sehen, im Geist Dinge zu sehen, Dinge wahrzunehmen. Wir brauchen geöffnete Augen und Ohren des Geistes. Und wir leben in zwei Räumen gleichzeitig. Wir sind hier auf der Erde und gleichzeitig im Reich Gottes. Und jeder Christ muss es lernen, aus dem Glauben zu leben, weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, steht im Hebräerbrief. Und es ist wirklich wahr. Und unsere Lebensaufgabe soll sein, dass wir unsere Seele trainieren, dass sie lernt, in jeder Situation sich an Jesus und sein Wort anzulehnen. Das bedeutet, dass du lernst, in jeder Situation zu glauben, dass Gott genug ist, dass Gott ausreicht, auch für diese Situation. Die größte Gottlosigkeit, die du leben kannst, ist, Jesus nicht zu vertrauen und nicht seinem Wort zu glauben. Das Ziel für dich soll sein, dass du lernst, dich zu ernähren von den Gütern des Hauses Gottes, dich zu ernähren von der Versorgung des Königreiches und von jeder Begegnung mit Gott, von jedem Wort aus seinem Mund, von jedem Blick aus seinen Augen und von jeder Berührung seiner Hand. Und du fragst dich, ja, aber wie soll das gehen? Es ist ja irgendwie unsichtbar und ich spüre ja nichts, ich sehe ja nichts, ich höre ja nichts. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass du zu deiner Seele sprichst. Das hat David die ganze Zeit gemacht, König David in den Psalmen. Du könntest zum Beispiel zu deiner Seele sagen, liebe Seele, sprich lieb zu deiner Seele. Fürchte dich nicht. Gottes Versorgung ist da. Liebe Seele, du siehst es zwar im Moment nicht, aber lass uns über die Schätze des Himmels reden und daran festhalten, bis du lernst, sie zu sehen und sie zu nehmen. Das ist letztendlich so, wie es geht. Es passiert durch Sprechen. Du nimmst die himmlische Versorgung durch Sprechen. Das ist das Prinzip von Römer 10, Vers 10. Da heißt es, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wenn du nur glaubst und drüber nachdenkst, dann ist es schon mal ziemlich gut. Aber wenn du dich davon ernähren willst und deine Seele satt werden soll davon, dann musst du das anfangen auszusprechen, was Gott gesagt hat, was die geistliche Realität ist, was wirklich wahr ist. Weil das, was du siehst mit deinen natürlichen 5 Sinnen, wird von der unsichtbaren Realität des Königreiches immer getoppt. Auch wenn es im Moment so aussieht, und ich sage nicht, du sollst sagen, es ist nicht so, wie es aussieht, du sollst einfach nur sagen, so sieht's aus, aber der Herr hat gesagt. Und dann sagst du das Gleiche, was Gott gesagt hat, und das nennt man Glauben. Glaube ist Loyalität zu Gott und Glaube ist auch, ich rede über Gottes Loyalität zu mir. Und daran halte ich fest. Und das ehrt Gott und das gefällt Gott. Weil Glaube zieht Gott magnetisch an. Gott liebt Glaube. Smith Wigglesworth, auch so ein Erweckungsprediger. Sag mal alle Smith Wigglesworth. Okay, war schon mal ganz gut. Er hat gesagt, da ist etwas an Glauben, dass Gott an 1000 Leuten vorbeigeht, die in Not sind und sich dem zuwendet, der glaubensvoll auf ihn schaut. Ich sag's nochmal. Da ist etwas an Glauben, dass Gott an 1000 Leuten vorbeigeht, die in Not sind und sich dem zuwendet, der glaubensvoll auf ihn schaut. Und wir lesen es auch in der Bibel, da steht es in 2. Chronik 16, 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und wisst ihr was? Gott kennt sich. Gott kennt sich. Und Gott glaubt doch tatsächlich, dass er ausreicht. Auch in deiner Situation. Und er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Es steht 366 Mal in der Bibel, für jeden Tag einmal und einmal für einen Schalttag im Schaltjahr. Fürchte dich nicht. Das sagt die Bibel von vorn bis hinten. Fürchte dich nicht. Und Gott sagt es zu dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und er erwartet doch tatsächlich, dass du damit zufrieden bist. Aber wenn du Gott wirklich kennen würdest, würdest du dir nie wieder Sorgen machen. Wenn du Gott kennen würdest, würdest du dir nie wieder Sorgen machen. Gott kennt sich und er macht sich keine Sorgen. Gott ist nicht nervös. Gott sitzt auf seinem Thron und ist komplett souverän, komplett entspannt und macht sich keine Sorgen. So, wenn wir Gott kennenlernen, werden wir immer weniger Sorgen haben. Die Furcht des Herrn heißt, dem Herrn zu vertrauen. Es ehrt Gott, Gott liebt es und das macht seinen Namen groß. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, dann sagt das nächste Mal, okay Gott, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das einfach. Und dann sage ich auch, du bist genug für mich, auch in dieser Situation, du bist immer genug. Und es bedeutet auch noch nicht mal, dass du dann schon tolle Gefühle hast dabei, wenn du das sagst. Aber glaub mir, wenn das der Weg ist, den du einschlägst, dann werden die Gefühle nachkommen. Vielleicht nicht so bald, vielleicht erst in einem Jahr oder in zwei. Vielleicht aber auch schon in einer Woche oder in zwei Tagen. Wer weiß, wo du gerade stehst in deinem Trainingsprogramm. Aber du sagst, was Gott sagt. Glaube ist Loyalität zu Gott und Glaube ist, ich spreche über Gottes Loyalität zu mir und ich lasse nicht nach. Drittens, die Furcht des Herrn heißt, dem Vater gehorsam zu sein. Sprüche 15, Vers 33. Die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit und der Ehre geht Demut voran. Da steht dieses schöne Wort Zucht. Und ich will einfach sagen, dein Vater ist ein König. Dein Vater ist ein König. Und der König ist dein Vater. Aber er ist beides. Er ist Vater und er ist König. Und er ist auch kein Großvater. Wisst ihr, was ich immer wieder mich erstaunt? Ich glaube, wir sind eine Generation im Leib Christi in Deutschland im Moment, die über das Thema Vaterschaft Gottes schon wirklich viel gehört hat. Es gibt viele Bücher, es gibt 1000 Seminare, naja, gefühlt. Wir haben darüber gehört, wir haben darüber gelehrt, wir wissen ganz viel, wir haben ganz viel schon erlebt, wir haben schon innere Heilung erlebt und so weiter. Aber irgendwie ist die Erweckung deswegen auch noch nicht da. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Wir machen auch in der Incense eine ganze Vaterwoche, weil das Thema wirklich basic ist. Es ist total grundlegend und wenn das nicht durch ist, dann geht eigentlich nichts anderes. Aber die Botschaft vom Vater allein bringt nicht alle Durchbrüche, die wir brauchen. Weil die Gefahr auch an der Sache immer ist, dass wir wieder selber im Mittelpunkt stehen. Unsere Befindlichkeiten, wir nehmen uns wieder, messen uns wieder den Puls die ganze Zeit, wie geht's uns, wie fühlen wir uns und so weiter. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, das gehört auch dazu. Aber wenn das alles ist, Leute, dann sind wir 100% vorbeigeschlittert am Evangelium. Das ist nicht das, wofür Jesus gestorben ist. Und ich sage euch noch was, Gott ist ein Vater und Gott ist kein Großvater. Und wenn wir über die Vaterschaft Gottes nachdenken, dann haben wir ganz oft dieses Bild, oh, ich setze mich auf seinen Schoß und ich kuschel ein bisschen beim Papa. Und es hat alles seine Berechtigung. Ich will mich da auch nicht drüber lustig machen, aber wenn das alles ist, was du mit dem Vater erlebst, dann kennst du den Vater nicht. Weil ein Vater macht zwei Sachen. Er gibt Identität und er gibt ein Erbe und er erzieht seine Kinder. Die Identität kommt dadurch, dass er seine Kinder erzieht. Und wenn er das nicht tut, dann liebt er seine Kinder nicht. Liebe ohne Erziehung ist keine Liebe. Liebe, das ist Gleichgültigkeit. Das ist Bequemlichkeit, das ist Faulheit, das ist Desinteresse. Und wir verstehen das im Natürlichen, oder? Wenn ein Vater, ein natürlicher Vater, sich einen Dreck kümmert um seine Kinder und die einfach laufen lässt, sie nicht erzieht und sich nicht die Mühe macht, ihnen Grenzen zu setzen und für sie da zu sein, mit ihnen sich auseinanderzusetzen, mit ihnen zu reden, dann liebt er seine Kinder nicht. Aber genauso ist es auch mit dem himmlischen Vater, der König ist und der Schöpfer von allen Dingen, in dem unsere ganze Loyalität gebührt und unsere ganze Anbetung und unsere ganze Ehrerbietung. Dieser Vater erzieht seine Kinder und er erzieht dich. Und Erziehung macht für die Kinder meistens nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wie das damals war. Aber es ist nicht immer lustig. Es ist nicht immer das, also wenn du dann mal irgendwie so ein Kind siehst im Supermarkt an der Kasse, ja, wo die ganzen Süßigkeiten sind und das ein Drama macht und so weiter. Das macht weder den Eltern Spaß noch dem Kind. Aber es muss sein. Und wir haben hier eine Vorbereitungszeit auf der Erde für die Ewigkeit. Wir leben nur kurz auf der Erde, falls jemand noch nicht gewusst hat. Wir leben nicht so lang hier. Im Vergleich zur Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ewig. Die zieht sich. Und dieses Stück auf der Erde ist ultra kurz. Ich meine, was sind 100 Jahre? Johannes Hartl sagt immer, nur die ersten 100 Jahre deines Lebens sind schwierig. Danach wird es deutlich leichter. Und das ist so wahr, weil was sind 100 Jahre im Vergleich zu 500 Millionen, Billiarden, Trillionen, was auch immer, Jahre von Ewigkeit zu Ewigkeit? Das ist kein Vergleich, das ist nur eine Sekunde, das ist nur ein Hauch. Das ist wirklich lächerlich kurz. Und deswegen sage ich dir einfach heute, stell dich nicht so an. Ich will heute mal wirklich diese Seite vom Reich Gottes mal richtig krass betonen, weil ich das Gefühl habe, dass wir das alle wirklich ein bisschen brauchen. Wir müssen so ein bisschen aus unserer Bequemlichkeit rausgeschüttelt werden. Und eine gute Frage, die du dir über das Vaterthema stellen kannst, ist das, bin ich ein guter Sohn? Bin ich eine gute Tochter? Ich glaube, diese Frage wird ganz selten gestellt im Zusammenhang mit Vaterschaft Gottes. Aber ich würde mal sagen, das ist die erste Frage. Jesus lehrt uns zu beten, das Vaterunser. Und der erste Satz heißt, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und was wir daraus lernen sollen, ist, glaube ich, erstens, du hast einen Vater im Himmel, du bist nicht mehr allein, das ist super. Wir haben auch diesen Geist der Sohnschaft empfangen, der in uns ruft, aber Vater lesen wir in Römer 8. Und der Geist selbst bezeugt deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Aber lass uns auch nicht vergessen, dass im Korintherbrief steht, dass wir ein Schauspiel sind vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und dass es darum geht, dass der Name unseres Vaters geheiligt wird. Und auch durch unser Leben. Bin ich ein guter Sohn? Bin ich eine gute Tochter? Frag mal den Herrn. Frag nicht einen Menschen, weil der weiß es nicht. Ja, der sieht ja nicht so viel. Aber der Herr weiß es ganz genau. Frag ihn, bin ich ein guter Sohn? Bin ich eine gute Tochter? Wird dein Name durch mein Leben geheiligt? Und denk dran, er ist nicht ein Großvater. Also wenn er dich mal erzieht Und wenn er mal nicht gerade sagt, jetzt ist keine Kuschelzeit, jetzt ist Disziplinzeit, jetzt reißt du dich zusammen, jetzt machst du das, was ich dir gesagt habe, dann nimm es als Liebesbeweis. Weil jeden Sohn, den er liebt, den züchtigt er. Furcht des Herrn heißt, von ganzem Herzen dem Vater gehorsam sein. Der vierte Punkt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut. Den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Gott hasst das Böse, weil es zerstörerisch ist, weil es Tod hervorbringt. Sünde bringt immer Tod, immer. Auch wenn du das Gefühl hast, ja, es war ja nicht so schlimm, aber es bringt immer Tod in dein Leben. Es macht dich immer unempfindlich gegen Gottes Stimme. Es macht dich irgendwie, du kriegst so eine harte Haut um dein Herz, dass du nicht mehr empfangen kannst, was vom Vater kommt. Es zerstört Beziehungen, es zerstört Vertrauen. Sünde ist tödlich, Sünde ist hassenswert. Und was interessant ist, im Johannesbrief 16, Kapitel 16, Vers 8 folgende, sagt Jesus, also er spricht davon, dass er in den Himmel auffahren wird und dass es aber gut für uns ist, wenn er geht, weil dann kommt der Heilige Geist und nimmt Wohnung in uns. Und dann sagt er, was der Heilige Geist tun wird. Er wird der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, nämlich darin, dass sie nicht an mich glauben. Das finde ich interessant. Ich verstehe das so, das ist die Sünde, das ist das Böse, dass ein Mensch nicht an Gott glaubt, dass er nicht Gott vertraut, dass er nicht dem Wort Gottes sich unterordnet, sondern dem Wort Gottes widerspricht. Das ist die Ursünde sozusagen. Das ist das, was im Garten Eden schon passiert ist. Dass Menschen, Adam und Eva, sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben letztendlich diese Lüge geglaubt, dass Gott ihnen das Beste vorenthält. Das war das Problem im Garten Eden. Sie haben nicht Gott vertraut und sie haben nicht festgehalten an dem Wort Gottes, sondern haben ihm widersprochen. Das Volk Israel in der Wüste hat auch dem Wort Gottes widersprochen, hat gegen Gott geredet, hat gemurrt. So, der Heilige Geist überführt uns von der Sünde, von der Sünde, dass wir Gott nicht vertrauen und dem Wort Gottes widersprechen. Wir brauchen eine Bekehrung zum Wort. Wir brauchen, ich sag's nochmal, eine Bekehrung zum Wort Gottes, sodass das Wort Gottes wieder die letzte Instanz ist und nicht das, was ich denke oder was ich will oder was mir gerade in den Kram passt. Dieser Gott hat alles getan für dich, dass du erlöst sein kannst, dass du in allen Bereichen deines Lebens Versorgung empfangen kannst, aber du beharrst darauf, dabei stehen zu bleiben und jetzt zu sagen, wie schlecht es dir geht. Du erzählst überall rum sozusagen, was für ein schlechter Vater Gott ist. Also so kann man es auch mal betrachten. Ich sage nicht, dass du nicht sagen darfst, wenn es dir nicht gut geht, aber geh doch bitte zu deinem Vater und sag's dem. Und sag nicht den Leuten um dich herum, was für ein schlechter Versorger dein Gott ist. Oder was für ein, wie wenig Fürsorge er für dich hat oder dass er dich scheinbar nicht liebt, weil das und das in deinem Leben ist. So, da soll die Furcht des Herrn auf uns kommen, dass wir nicht gegen Gott reden, dass wir nicht gegen sein Wort reden. Wir sind ein Zeugnis auch vor der unsichtbaren Welt. Ich möchte nicht, dass der Name Gottes vor den Engeln nicht verherrlicht wird aufgrund von dem, was ich sage. Und wir müssen Rechenschaft ablegen über jedes Wort. So, wenn du gegen Gott redest, dann ist es wie ein Schlag ins Gesicht für den Herrn. Und wir dürfen es nicht mehr tun. Wir gehören nämlich gar nicht mehr uns selbst. Wir sind erkauft durch das kostbare Blut Jesu und es hat ihn alles gekostet. Und wir reden so oft so, als ob das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht ausreichen würde. Lass uns da wirklich eine heilige Scheu haben davor, das auszusprechen. Du darfst klagen, du darfst direkt zu Gott gehen und klagen. Du darfst mit einem Seelsorger oder Seelsorgerin klagen in der Gegenwart Gottes und alles rausweinen und rausschreien, was weh tut. Aber sprich nicht schlecht über Gott und rede nicht gegen sein Wort. So, das ist die Furcht des Herrn, dass nichts in uns gegen Gott redet, sondern dass wir uns beugen unter sein Wort. Und wenn er gesagt hat, ich bin Yahweh Jireh, ich bin dein Versorger, dann sagst du, ja Herr, das glaube ich dir. Das kann ich mir vorstellen. Wenn du das sagst, dann ist es so und du reichst aus für jede Situation. Und lass uns dieses Böse hassen, dass Gott nicht vertraut, dass Gott nicht glaubt und sich nicht an sein Wort anlehnen will. Fünftens, die Furcht des Herrn ist, so zu leben, als sähe man den Unsichtbaren. Das ist ein total cooler Vers in Hebräer 11, Vers 27. Da spricht es über Mose. Das ist so eine Auflistung von den ganzen Glaubenshelden. Und in diesem Vers wird von Mose berichtet, da heißt es, durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wir sehen Gott nur mit den Augen des Glaubens, mit den Augen des Geistes in der Regel. Also ich kenne persönlich niemanden, der Gott mit seinen natürlichen Augen schon gesehen hat. Manchmal sieht man mehr im Geist Jesus oder so oder Engel oder den Thronsaal oder so, aber das ist alles im Glauben. Das ist alles nicht mit den natürlichen Augen, so als ob sich der Schleier komplett wegzieht. Das kommt äußerst selten vor. Ich möchte gern mehr davon, aber ich glaube, Gott liebt es, dass wir glauben. Gott gefällt es, wenn wir glauben. Und wenn wir Sachen, die wir nicht sehen, im Geist sehen und daran festhalten, das ehrt Gott. Gott liebt es einfach. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir beten. Wir beten auch hier im Gebetsraum jede Woche zum Beispiel für die Braut Christi in Deutschland oder in Europa mit diesen apostolischen Gebeten von Paulus aus Epheser, wo es heißt, dass Gott die Augen eures Herzens erleuchten soll, damit ihr ihn erkennt und damit ihr den Reichtum seines Erbes und den Reichtum seiner Herrlichkeit erkennt, damit ihr sein herrliches Reich seht, damit ihr mehr seht von dem, was in der unsichtbaren Welt um den Thronsaal passiert. Wir beten für euch, dass die Augen eures Geistes erleuchtet werden, weil wir brauchen das. Es ist immer ein Wunder. Es ist immer ein Wunder, wenn wir mehr sehen von Gott und wenn wir in diese geistliche Dimension stärker hineinkommen. Aber das brauchen wir ganz dringend. Und stelle jetzt einfach mal vor, du könntest Gott sehen, so wie du mich jetzt siehst. Und du könntest ihn so hören, wie du mich jetzt hörst. Kannst du dir vorstellen, dass dann die Meinung von irgendwelchen Menschen komplett irrelevant ist plötzlich? Dass es dir komplett egal ist, was Menschen über dich denken, ob die dich toll finden oder nicht? Weil du Gott siehst. Aber du kannst ihn im Glauben genauso sehen. Es ist nur wichtig, dass du hinschaust. In diesem Leben auf der Erde geht es immer um Fokus. Es geht immer darum, wo richte ich meine Augen hin? Was schaue ich an? Was meditiere ich? Meditiere ich das Problem? Das nennt man Sorgen machen. Oder meditiere ich meinen Gott? Meditiere ich seine Verheißungen, denke ich darüber nach, was er gesagt hat und wie toll er ist. Fokus ist entscheidend in deinem Leben. Wo schaue ich hin? Wo richte ich meine Aufmerksamkeit drauf? So, lerne Gott zu sehen. Lerne Gott ernst zu nehmen und zwar so sehr, dass alle Stimmen von Menschen verstummen. Dass du es nicht mehr hören wirst oder dass es dir vorbeigeht, seitlich, wenn jemand dich nicht mag. Wenn jemand dich nicht toll findet. Na und? Solange der Herr dich toll findet. Wenn der Herr sagt, hallo, da ist ein Problem, da musst du mal Buße tun, dann tu Buße. Aber wenn ein Mensch dich nicht mag, lass dich doch nicht erpressen davon. Lass dich doch nicht, bettel doch nicht um die Liebe eines Menschen, wenn du die Liebe des allerhöchsten Gottes hast. Wenn sein Blick auf dir ruht und wenn sein Blick und seine Liebe dich überschüttet, wenn du alles hast, was du brauchst, weil er da ist. Sünde wäre dann auch kein Problem mehr, wenn du Gott sehen könntest mit deinen natürlichen Augen. Aber lass uns lernen, Gott mit unseren Augen des Herzens zu sehen. Lass uns lernen, unseren Fokus jeden Tag auf den Herrn zu richten und alle Zeit in dieser Präsenz seiner Gegenwart zu leben. Du wärst komplett frei von Menschenfurcht, wenn du ihn sehen könntest. Aber du kannst ihn sehen, nur halt mit den Augen des Glaubens. Und deswegen schau hin, nimm dir diese Zeit. Das ist das, was du jeden Tag brauchst. Du brauchst jeden Tag eine frische Berührung von Gott. Du brauchst jeden Tag eine Begegnung mit dem Herrn. Du musst ihn gesehen haben mit den Augen des Glaubens. Du musst ihn gehört haben mit den Ohren des Herzens. Du musst von seinem Wort etwas empfangen haben. Du lebst nämlich von jedem Wort aus seinem Mund und von jedem Blick aus seinen Augen und von jeder Berührung seiner Hand. Das ist das, wovon du lebst. Ohne das kannst du gar nicht leben. Zumindest nicht im Reich Gottes. Das funktioniert nicht. So. Die Furcht des Herrn ist so zu leben, als würde man den unsichtbaren Gott sehen. Und lass uns trainieren, ihn im Geist zu sehen und zu hören. Und jetzt fragst du dich natürlich, wie kann ich denn jetzt überhaupt wachsen in der Furcht des Herrn? Wie komme ich denn da dran? Oder? Das ist doch jetzt euer brennendstes Interesse. Fragt ihr euch jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde, ja wie? Also ich habe zwei Sachen, die ich habe, oder eigentlich drei. Das dritte machen wir dann praktisch, aber die ersten zwei Sachen sind, ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, die du treffen kannst und etwas, was du erwählen kannst. Wir lesen das in Sprüche 1, Vers 29, da heißt es, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben, darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Das möchte ich nicht haben. Aber der Punkt war, sie haben die Furcht des Herrn nicht erwählt. Im Umkehrschluss heißt es, du kannst die Furcht des Herrn erwählen. Das finde ich super. Man kann sie einfach erwählen. Und dann heißt es in Sprüche 23, Vers 17, dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Das ist ein Auftrag. Dein Herz eifere nicht gegen die Sünder. Ja, reg dich nicht auf über die Sünder, aber eifere, dass du die Furcht des Herrn bekommst, heute mehr als gestern. Jeden Tag sollst du eifern um die Furcht des Herrn. Das bedeutet, du sollst sie begehren. Du sollst zu Gott gehen und sagen, Herr, heute gib mir noch mehr von dieser Furcht des Herrn. Das brauche ich, um leben zu können. Das brauche ich, um dir näher zu kommen. Das ist die Furcht des Herrn, an der diese ganzen Verheißungen geknüpft sind, die du möchtest. Dass du ein langes Leben hast, dass es dir gut geht, dass der Herr dich leitet, dass der Herr dich beschützt, dass es deinen Kindern gut geht. Das sind lauter Sachen, die wollen wir haben. Stimmt's? Und deswegen lasst uns eifern um die Furcht des Herrn. Mach das zu deinem Gebet. Erwähle sie jeden Tag. Sag, Herr, heute wähle ich, in der Furcht des Herrn zu leben. Da will ich stärker rein und ich begehre das, Herr, und lass mich da heute drin wachsen, Herr. Ich sag dir, ich will es wirklich haben. Lehre mich da, erziehe mich, trainiere mich. Lass mich da stärker reinkommen. Das ist dein Gebet. Und dann lesen wir auch noch in Jesaja 11, Vers 1, dass das ein Geist ist, nämlich ein Teil des Heiligen Geistes sozusagen. Jesaja 11, Vers 1 und folgende. da redet es über Jesus, Prophetie über Jesus. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit und so weiter. Also es ist ein Geist, es ist der Heilige Geist, der Geist der Furcht des Herrn, den wir einladen können, dass er auf uns kommt. Auf Jesus ruhte dieser Geist. Und wir können auch darum bitten, dass dieser Geist der Furcht des Herrn auf uns fällt, auf uns kommt, auf uns ruht und in uns wohnt. Das ist der Heilige Geist. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen ist das naheliegend, dass wir ihn einladen, sagen, Heiliger Geist, Geist der Furcht des Herrn, komm auf uns, komm ruh auf uns. Und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Wir wollen jetzt diesen Geist einladen, dass er kommt. Der Geist der Furcht des Herrn, den wir so dringend brauchen, steht bitte mit mir auf. Und wir wollen einfach zusammen beten.